SRF 3.
Raketen auf Gaza und Israel. Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt von Neuem. Warum gerade jetzt? Die Preise für Energie und auch für viele andere Güter steigen. Die wirtschaftlichen Aussichten weltweit sind trüb. Viele befürchten eine Rezession. Wie berechtigt ist diese Angst? Diesen Fragen gehen wir nach. Und tschüss, Paddis. Heute wurden die letzten Rucksäcke gepackt, die Schlafsäcke eingerollt und die meisten Zelte abgebaut. Das Bula im Walliser Goms ist zu Ende.
Es ist irgendeine Wehmut, aber auch eine Freude, nach Hause zu gehen.
Die Lagerleiterin erzählt, was bleibt hier im Info 3. Heute mit Rebecca Filiger. Die Gewalt im Nahen Osten ist erneut eskaliert. Auch heute flogen wieder Dutzende Raketen Richtung Israel und die israelische Luftwaffe bombardierte Ziele im Gazastreifen. Gestern hatte Israel mit Luftangriffen mehrere Personen getötet, darunter einen ranghohen Kommandeur der Extremistengruppe Islamischer Dschihad. Dutzende weitere wurden verletzt. Es ist die schwerste Eskalation der Gewalt zwischen Israel und Gaza seit dem Gazakrieg im letzten Frühling. Ich bin nun live verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner. Susanne Brunner, die Situation in der Region, die verändert sich laufend. Wie präsentiert sie sich aktuell?
Ja, vielleicht eine kurze Übersicht. Israels Führung sagt, eine Woche lang sollen die Angriffe gegen die Terrororganisation Islamischer Dschihad in Gaza dauern. Diese hat bisher an die 200 Raketen auf südisraelische Städte gefeuert. Außerdem droht Iran Israel mit schweren Konsequenzen. Die schiitische Großmacht finanziert den Islamischen Dschihad. In Gaza können die Spitäler Verletzte kaum behandeln. Es fehlt an allem. Jetzt droht auch noch die komplette Abschaltung seines einzigen Stromkraftwerks. Und die Bevölkerung in Südisrael befindet sich seit 3 Tagen im Lockdown und zittert in Luftschutzkellern. Raketen aus Gaza haben mindestens ein Haus getroffen. Menschen mussten ins Spital gebracht werden. Ein Ende der Gewalt ist im Moment nicht in Sicht.
Nach dem letzten Krieg vor gut einem Jahr haben sich Israel und die Palästinenser ja fast schon etwas angenähert. Israel ließ mehr Arbeitnehmende aus Gaza einreisen. Die Hamas wiederum konnte sich nicht leisten, ihrer Bevölkerung noch mehr Leid zuzumuten. Warum eskaliert die Situation ausgerechnet jetzt wieder?
Ich denke, das hat mit den Ereignissen der letzten Monate zu tun. Im Frühling gab es ja eine Serie von Terroranschlägen in Israel. Insgesamt kamen 19 Israelis ums Leben. Die israelischen Sicherheitskräfte reagierten mit einer Anti-Terror-Operation. Diese richtete sich gegen Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Dschihad, vor allem im besetzten Westjordanland. Und dabei wurden auch mehrere Dutzend Palästinenser und Palästinenserinnen getötet, auch Zivilpersonen. Dann verhafteten die israelischen Streitkräfte vor dem Wochenende ein ranghohes Mitglied des islamischen Dschihad. Und in Gaza drohte die Terrorgruppe, als Vergeltung werde sie Raketen auf Israel abfeuern. Israel hatte da nur noch 2 Möglichkeiten, oder die Führung sah das so: abwarten, bis die Raketen tatsächlich flogen, oder zuerst angreifen. Und die israelische Führung griff zuerst an.
Israel hat ja zurzeit diverse Probleme, nicht zuletzt die schon lange andauernde Regierungskrise. Warum riskiert man in dieser Situation, dass die Gewalt nun neu ausbricht? Das macht ja das Land auf keinen Fall sicherer.
Ich denke, eine Rolle spielt sicher die Führungskrise auf beiden Seiten. Es gibt keine Vision, wie die endlose Gewalt beendet werden könnte. Und es macht, wie Sie sagen, Israel auf die Dauer tatsächlich nicht sicherer, wenn die Menschen im Gazastreifen immer mehr verarmen, weil sie 5 Kriege in 15 Jahren durchgemacht haben. Der Hass wächst und damit die Macht der Extremisten. Was an dieser Eskalation aber stutzig macht: bis jetzt haben sich israelische Angriffe immer gegen die militante Hamas gerichtet, weil diese in Gaza regiert. Jetzt hat Israel die Konkurrenz der Hamas ins Visier genommen, also den Islamischen Dschihad, und die Hamas hat bis jetzt keine Raketen auf Israel abgefeuert, wie sonst immer. Vielleicht liegt da auch eine Antwort auf Ihre Frage, warum er das Risiko einer Eskalation eingegangen ist.
Live-Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner. Besten Dank. In den Nachrichten nun schauen wir auf Taiwan. Dort führt China weiterhin Militärübungen durch und hat dabei offenbar einen Angriff auf die Hauptinsel simuliert, Livia Schmid.
Das sagt das taiwanesische Verteidigungsministerium. Chinesische Flugzeuge seien am Morgen in der Taiwanstraße im Einsatz gewesen. Einige davon hätten die inoffizielle Grenzlinie in der vielbefahrenen Schifffahrtsstraße überquert. Weiter klärte das Verteidigungsministerium Taiwans, das eigene Militär habe mit Aufklärungsflügen und Patrouillenfahrten der Marine reagiert. Auch landgestützte Raketen seien in Bereitschaft versetzt worden. Wegen der drohenden Energieknappheit weicht Frankreich gewisse Umweltauflagen vorübergehend auf. Neu dürfen 5 französische Atomkraftwerke wärmeres Kühlwasser in die Flüsse zurückleiten als normalerweise erlaubt. Die Ausnahmeregelung gilt bis Mitte September. Eigentlich gibt es fixe Höchstwerte für die Temperatur des Kühlwassers, damit Tiere und Pflanzen in den Flüssen nicht gefährdet werden. In den letzten Jahren mussten französische Atomkraftwerke mehrfach vom Netz gehen, wenn die Flüsse zu warm wurden. Weil er sich bei einem Unfall zu Hause in Großbritannien schwere Hirnverletzungen zugezogen hatte, lag der 12-jährige Archie seit April im Koma. Heute nun sind in einem Spital in London seine lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet worden und Archie ist gestorben. Das sagte seine Mutter gemäß britischen Medien. Während Monaten stritten sich die Ärzte und Archies Eltern. Anders als sie sahen die Ärzte keine Chance, dass sich der Knabe von den Verletzungen erholen würde.
Info 3 Abend.
30.000 Kinder auf einem Zeltplatz, so groß, dass jedes Kind gekennzeichnet wurde, falls es sich verlaufen sollte. Die letzten 2 Wochen versammelten sich Pfadis aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland im Goms im Wallis zum Pfadi-Bundeslager. Es war das grösste Lager, das es bisher in der Schweiz gab. Nur etwa alle 14 Jahre gibt es ein Bula. Heute geht das Bula 22 zu Ende. Rainer Schwitzer ist einer der 3 Co-LagerleiterInnen. Ich habe sie heute Mittag am Checkout mitten im Arbeitsfieber am Telefon erreicht.
Es laufen gerade eine Gruppe Kinder und Jugendliche Richtung Bahnhof, voll bepackt mit riesen Rucksäcken und auch nicht mehr so schön gepackt wie auch schon. Es ist irgendeine Wehmut, aber auch eine Freude, nach Hause zu gehen.
Eben die ersten Kinder gingen gestern, heute reisen auch die letzten der 30.000 Kinder ab. Mehrere Jahre wurde das Lager vorbereitet, jetzt sind die 2 sicher intensiven Wochen vorbei. Welches Gefühl bleibt?
Es ist irgendwie noch nicht so beschreibbar. Es ist irgendwie, wir sind noch mittendrin, es sind immer noch Kinder hier, die gehen erst heute Abend nach Hause. Wir vom Abbauteam bleiben auch noch eine Weile, also wir genießen es noch voll und ganz. Irgendwie schon eher eine Wehmut im Sinne von, es war so schön und ich kann es mir ja irgendwie noch nicht vorstellen, zu Hause am Küchentisch wieder zu sitzen und selber zu kochen.
Es braucht noch einen Moment, bis Sie abschließen können. Wenn Sie zurückschauen, was hat Ihnen aus organisatorischer Sicht am meisten Sorgen bereitet und wie ist es denn jetzt nach dem Lager schlussendlich gelaufen?
Ja, während den 3 Jahren, die ich dabei bin in der von den Vorbereitungen, die seit 17 laufen, gab es viele Sorgen. Natürlich die ganze Corona-Pandemie hat auch uns getroffen. Wir haben um ein Jahr verschoben, Pfadi im Homeoffice gemacht. Das irgendwie war komisch. Umso schöner finde ich es, wie dass es jetzt alles so gut geklappt hat. Und wir haben viel von der Organisation vorbereitet, alles gute Rahmenbedingungen gesetzt. Aber das Schönste ist eigentlich, dass die Kinder und Jugendlichen die Gruppen so gut mitgemacht haben, dass sie es genossen haben, dass sie auch mit ihrem Lachen die Stimmung so positiv hier hinterlassen haben. Das ist echt eindrücklich.
Sie persönlich und das ganze Leitungsteam bleiben ja noch einige Tage im GOMS. Es muss ja noch aufgeräumt werden. Wie wird das ablaufen?
Der Abbau ist schon voll im Gange, parallel zur Abreise. Die Logistiker haben wieder die Zügel übernommen, sozusagen. Es werden Zelte abgebaut, Zelte Innenausstattungen ausgeräumt. Und danach geht es aber ganz stark auch noch Leitungen aufzuräumen, Fetzele, also alle Papierschnipsel und Oropax von den Wiesen zusammenklauben. Und dann das ganze Gelände natürlich auch dem GOMS, den Bauern und den Landbesitzern wieder zurückgeben.
Und dann ist das Bula 22 definitiv vorbei. Welchen Moment werden Sie persönlich in ganz besonderer Erinnerung behalten?
Speziell in Erinnerung wird mir sicher die Schlussfeier bleiben. Ich meine, wenn Kinder und Jugendliche Danke sagen oder etwas eine Rückmeldung geben, machen sie das immer sehr direkt und ehrlich. Und wenn 30.000 Kinder vor der Bühne Danke sagen für dieses Bula, ja, das ging echt ans Herz und hat auch Tränen hervorgerufen.
Sagt Rainer Schwitzer, die Co-Lagerleiterin des Pfadi-Bundeslagers Bula 22. Und damit noch einmal zu den Nachrichten. Und Livia, das Welternährungsprogramm der UNO macht sich Sorgen.
Es macht sich Sorgen über die Wirtschaftskrise in Sri Lanka und deren Folgen für die Ärmsten. Diese hätten immer mehr Mühe, sich täglich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Weit über 6 Millionen Menschen bräuchten Hilfe, so das Welternährungsprogramm. Ein Nothilfeprogramm soll nun mehreren Millionen Menschen helfen, die am stärksten bedroht sind. Die Schweizer Zuckerwirtschaft steht vor einer guten Ernte. Das zeigen erste Prognosen. Die Zuckermenge könnte so hoch sein wie seit 10 Jahren nicht mehr, schreibt der Landwirtschaftliche Informationsdienst. Dies dank eines warmen und trockenen Frühlings und einem feuchten und warmen Juni. Die Fachleute sehen aber noch Unsicherheiten. So brauche es etwa in den nächsten 4 Wochen Regen. Auch Krankheiten könnten die Zuckerrübenernte noch mindern.
Info 3 Abend.
Zuerst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Die wirtschaftlichen Aussichten sind getrübt, praktisch weltweit. Und darum geht sie um, die Furcht vor einem mehr oder weniger heftigen Abschwung. Ausgelöst haben diese Angst nicht zuletzt die stark gestiegenen Preise für Energie und andere Güter. In Großbritannien warnt nun die Notenbank sogar offen vor einer Rezession. Was ist dran an diesen Rezessionssorgen? Die Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Der britische Notenbankgouverneur Andrew Bailey räumte es diese Woche ein. Eine Rezession sei unvermeidlich. Die Notenbank müsse weiter beherzt die Leitzinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Ab Herbst werde die britische Wirtschaft schrumpfen. Eine erstaunlich deutliche Warnung war das. Meist drücken sich Notenbankerinnen und Notenbanker vorsichtiger aus. Sie wissen, ihr Wort hat Gewicht. Bewusst die Angst vor einem Abschwung zu schüren, damit auch steigende Arbeitslosigkeit vorherzusagen, sinkende Firmengewinne und Einkommensverluste für die Bevölkerung, das machen sie nur aus triftigem Grund. In diesem Fall lautet die Botschaft, die Inflation von derzeit über 9% in Großbritannien ist brandgefährlich. Die Preissteigerungen für Energie, Lebensmittel und andere Güter schwächen die Kaufkraft der Menschen. Das muss aufhören. Und darum erhöht die Bank of England kräftig die Zinsen. Das verteuert Kredite, bremst die Konjunktur und bändigt die Inflation, so der Plan. Verglichen mit anderen Industrieländern wie den USA ist Großbritannien in einer besonders schwierigen Lage. Die Wirtschaft ist eng vernetzt mit dem Ausland, beispielsweise über den Import von Industriegütern und Erdöl. Somit importiert das Land automatisch auch viel Inflation, weil global die Preise für Energie und viele andere Güter in die Höhe schnellen, hauptsächlich als Folge des Ukraine-Kriegs. Die USA haben es besser. Dort erhöht die Notenbank zwar auch die Zinsen und riskiert damit zumindest eine Rezession, aber die Konjunktur ist robust. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten lassen kein Anzeichen für einen Abschwung erkennen. Die Arbeitslosigkeit ist gering, die Löhne steigen. Dass die US-Wirtschaft bereits 2 Quartale hintereinander rückläufig war, besagt nicht viel, denn diese Abkühlung erfolgt auf hohem Niveau. Das relativiert das Problem. Und in Europa? Dort ist das Bild unklar. Die Europäische Zentralbank geht ebenfalls mit Zinserhöhungen gegen die Teuerung vor. Sie hofft aber, dass die Eurozone trotzdem von einer Rezession verschont bleibt. Die Schweiz wiederum hat Glück. Ihr hilft der starke Franken. Er macht das Einkaufen im Ausland, namentlich die Importe aus der EU, relativ günstig. Dank dessen kommt auch weniger importierte Inflation ins Land. Die Nationalbank muss nicht so radikal wie die Bank of England gegensteuern, um einen inflationären Dauerbrand zu verhindern. Darum ist das Risiko eines heftigen Abschwungs hier kleiner.
Und zum Schluss noch das Wetter, Livia.
Am Abend gibt es vor allem im Süden Schauer und Gewitter. Morgen wird es ziemlich sonnig. In den Alpen und im Süden sind stellenweise Regengüsse möglich.
Das war Info 3 am Samstag. Im Studio heute Livia Schmid und Rebecca Filiger. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.